Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land.
Diese Podcast-Folge wird unterstützt vom Bund, Land und Europäischer Union. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Let's Talk About Bio. Ich bin Bernhard von Bioernte Steiermark und in der heutigen Folge sprechen wir über die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Ernährung und Gesundheit. Mein heutiger Gast ist Mediziner, Biologe, landwirtschaftlicher Facharbeiter und erfolgreicher Autor. Und sein Buch Das leise Sterben wurde 2020 als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Hallo Martin Grasberger, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich hoffe, ich habe bei der ganzen Aufzählung jetzt nichts vergessen. Du beschäftigst dich ja mit einem sehr umfassenden Themenfeld und unterschiedliche Forschungsdisziplinen. Wie ist es da dazu gekommen?
Ja, dahinter war kein Plan, das hat sich einfach so entwickelt. Ich weiß nicht, ob du was vergessen hast. Das mich interessiert einfach der Mensch, die Umwelt, alles, was lebt. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt schon einige Jahrzehnte in der Medizin bin, einfach auch die Gesundheit. Und da entwickelt sich das halt mit der Zeit in eine Richtung, dass man sich mit Ernährungsmedizin, Umweltmedizin beschäftigt. Und als Anthropologe, Biologe habe ich mich sehr mit der Evolution und der Entwicklung des Menschen beschäftigt, auch mit der Kulturation, mit der Landwirtschaft. Und ja, dann kommt man dort irgendwann einmal an.
Ja, das ist sehr spannend. In unserem Podcast dreht sich ja alles immer rund um die biologische Landwirtschaft. Und wir wollen auch in dieser Folge da wieder genauer hinschauen und vor allem vielleicht auch, wie die Art unserer Landwirtschaft eigentlich beeinflusst unsere Umwelt und dann letztendlich auch unsere Gesundheit. Also wie sich das Ganze verändert hat und welche Auswirkungen die Landwirtschaft eigentlich auf unsere Gesundheit hat. Gibt es dazu Forschungen, Studien?
Da gibt es je nach Betrachtungswinkel reichlich an wissenschaftlicher Literatur, aber auch an Erfahrungen und Erkenntnissen. Da können wir schon anfangen, dass der Beginn der Landwirtschaft, ja, vor wie viel tausend Jahren auch immer, man sagt nicht vor 10.000 bis 12.000 Jahren, in unseren Breiten etwas später, mit massiven Veränderungen auch gesellschaftlicher und gesundheitlicher Natur der Individuen verbunden war. Und wenn wir von Landwirtschaft sprechen, das ist ja ein großer Überbegriff, muss man dann schon sich überlegen, was meint man denn? Was wird angebaut? Was wird produziert? Ja, damals war es eben oder ist heute auch noch in vielen Breiten, diese sehr stark ausschließlich getreidebasierte Landwirtschaft. Das hat schon damals mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mit Reduktion des Gesundheitszustands der Bevölkerung ist das einhergegangen. Aber natürlich, man kann ja ganz unterschiedliche Dinge produzieren. Weltweit wird in der Landwirtschaft ja unheimliche Vielfalt eigentlich produziert. Deswegen ist es ja ein bisschen traurig, dass wir den Großteil unserer Kalorien von 3 Getreidesorten eigentlich weltweit nur stillen. Es gäbe noch viel mehr. Und mich erstaunt eigentlich, dass das so selten miteinander gedacht wird, nicht? Landwirtschaft, also die Produktion der Lebensmittel und die Gesundheit von Mensch, Tier und Böden und Natur.
Da kommen wir gleich eigentlich zum nächsten Themenbereich. Also wenn man jetzt die weltweiten Entwicklungen anschaut, also wir Menschen werden immer mehr, die Weltbevölkerung steigt, unsere Lebenserwartung steigt auch, könnte man jetzt einfach sagen, wir machen alles richtig oder geht gleichzeitig da vielleicht was schief?
Also was ich gelernt habe, ist, dass die Frage nach richtig und falsch immer etwas problematisch ist, denn vieles hat eben mehrere Seiten. Der Fortschritt auf einer Seite hat sicher dazu geführt, dass wir einige Errungenschaften haben, die uns das Leben erleichtern und die uns auch teilweise sicher älter werden lassen. Zum Beispiel einfach, dass wir Kanalisationen und sauberes Trinkwasser haben, das hat schon sehr viel geholfen. Auf der anderen Seite hat der Fortschritt auch sozusagen seine dunklen Seiten gebracht. Ja. Nehmen Sie das Medikament, ja, das hat Wirkungen, aber auch unerwünschte andere Nebenwirkungen. Und so ist es mit fast allen Dingen zu sehen. Und die Landwirtschaft ist immer, also wenn der Mensch sozusagen die Erde bestellt, um nach seinem Willen dort wachsen zu lassen, was er gern möchte, bis zu einem gewissen Grad destruktiv. Jetzt ist es aber so, dass wir gerade in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 100 Jahren halt hier besonders effizient geworden sind, destruktiv zu sein. Das war früher praktisch nicht aufgefallen, ist nicht ins Gewicht gefallen. Jetzt machen wir halt alles immer größer, schneller und mit weitreichenderen Folgen.
Wenn man auch unsere Ernährung anschaut, sie ist sicher einseitiger wahrscheinlich geworden im Vergleich zu früher. Und du sprichst ja auch darüber, wir werden zwar älter, aber du bringst dann den Begriff diese gesunden Lebensjahre auch auf den Tisch. Was versteht man da eigentlich drunter?
Wir sind bis jetzt zumindest immer älter geworden. Bei manchen Ländern haben wir auch schon ein Plateau zu verzeichnen. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben durchschnittlich 83 Lebensjahre, ne, zum Beispiel, dann ist aber die Frage viel wichtiger, wie viel davon sind gesunde Lebensjahre. Also da gibt es schöne Studien dazu. Da schaut eben, was macht gesunde Lebensjahre aus oder wie viel verliert die Bevölkerung durch die eine oder andere Krankheit. Und das wiederum ist mit Gesundheitskosten verbunden. Das ist mit vielen anderen Themenfeldern verbunden, medizinischen Systemen, nicht? Also diese im späteren Leben auftretenden chronischen Erkrankungen, die kosten Geld, die verursachen Leid, Schmerzen, sind gesellschaftlich relevant und müssten nicht sein oder viele davon müssten nicht in diesem Umfang sein, in dem wir sie derzeit verzeichnen.
Du sprichst jetzt chronische Erkrankungen an. Was sind da so die Auslöser? Ist es jetzt einerseits genetisch oder es gibt ja auch diese ernährungsbedingten Krankheiten. Wie schaut es da aus in der Verteilung? Also wenn wir jetzt auf Österreich blicken, wie könnte man da jetzt sagen, welcher Anteil geht jetzt auf so ernährungsphysiologische bedingte Krankheiten zurück?
Ja, ich kann jetzt nicht konkrete Prozent nennen, aber man hat eben sicher erhofft, dass durch die Aufklärung der menschlichen Gene, Entschlüsselung, dass man hier sich vieles erklären kann. Und jetzt kommt man darauf, dass die meisten Krankheiten eigentlich, die so Volkskrankheiten, degenerative moderne Zivilisationskrankheiten sind, nur zu einem sehr geringen Prozentsatz, ne, Pi mal Daumen 10%, genetisch bedingt sind. Der Rest ist eigentlich das gesamte Umfeld über Jahrzehnte eines Menschen. Und das ist jetzt nicht nur Umwelt im Sinne von grüner Wald oder grüne Wiese, sondern Umwelt ist alles. Das ist, wo wir hier sitzen, wie man sich bekleidet, mit wem man zusammenlebt, aus welchen Stoffen und Materialien. Zum Beispiel jetzt die Sitzbank ist, auf der du sitzt. Die Menschen, die einen umgeben. Alles das spielt eine Rolle, es sind Einflüsse, es sind Umwelteinflüsse auf den Menschen und führen dann dazu, dass manche Gene aktiviert werden und manche stillgelegt werden, das ist die Epigenetik.
Weil du das ansprichst, also in der Forschung sind wir ja mittlerweile im Vergleich zu früher schon um einiges weiter. Man sollte meinen, wir sollten wissen, wie wir uns ernähren sollten, um quasi lange gesund zu bleiben. Und im Supermarkt, wenn man jetzt hineinblickt, ist die Auswahl auch immer größer. Fehlt uns einfach das Wissen, uns richtig zum Entscheiden?
Also Supermarkt ist ein gutes Stichwort. Das ist auch wieder so ganz typisch Fortschritt und trotzdem gleichzeitig problematisch. Das hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begonnen, dass man die Lebensmittel immer mehr raffiniert hat, immer mehr verarbeitet hat. Das hat aus Sicht der Lebensmittelindustrie, das war natürlich sozusagen ein Vorteil, man wollte die Hausfrau entlasten, nicht alles ist fertig, man braucht es nur mehr in die Pfanne erwärmen oder teilweise fertig und dann nur mehr erwärmen. Das hat zu einem Niedergang der Kochkultur natürlich geführt, heutzutage lassen sich die Leute liefern oder kaufen halt fertig Lebensmittel. Und für die Lebensmittelindustrie hatte es den Vorteil, dass du die Qualität, die darin verborgenen Stoffe, Lebensmittel, nicht mehr erkennen kannst. Wenn du auf einem Frischmarkt unterwegs bist und das Rohprodukt siehst, dann siehst du ja, ob es gut ist oder nicht gut. Und du siehst auch, wer es dir verkauft und wo es herkommt. Und im Fertignahrungsmittel sehen wir es nicht mehr. Und diese Fertignahrungsmittel sind vielleicht eine Errungenschaft auf der einen Seite, weil Zeit ist Geld, muss schneller gehen. Auf der anderen Seite sind der Großteil der hochgradig verarbeiteten Lebensmittel sicher nicht gesund. Vor allem, wenn man sie dauernd zu sich nimmt. Vereinzelt ist egal, aber dauernd.
Okay, das heißt, diese hochverarbeitenden Lebensmittel, da geht es ja auch darum, dass Lebensmittelzusatzstoffe in diesen Produkten oftmals enthalten sind. Und da kommen wir auch zu einem Thema, was ja ein Forschungsschwerpunkt von dir auch ist, das menschliche Mikrobiom. Was versteht man da eigentlich drunter?
Ja, es ist weniger ein Forschungsschwerpunkt von mir, das machen ja viele hochdotierte Wissenschaftler weltweit. Ich versuche sozusagen die Information zu synthetisieren und auch weiterzugeben, denn darin ist viel Potenzial zu sehen. Das Mikrobiom oder die Mikrobiota, das, ich sage es jetzt kurz, könnte man stundenlang drüber reden, das sind Mikroorganismen, nicht nur Bakterien in unserem Darm, die hier, und da ist man erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig draufgekommen, unheimlich wichtige Stoffwechselvorgänge und viele vielfältige gesundheitsrelevante Aufgaben erfüllen. Also wir könnten ohne denen gar nicht gesund leben. Und das betrifft eigentlich alle Organsysteme. Also mittlerweile gibt es keine dieser zuvor genannten chronisch degenerativen Erkrankungen, die nicht eine mehr oder minder enge Beziehung zu einem gestörten Mikrobiom aufweist. Und dieses Mikrobiom macht uns zu einem Gesamtlebewesen. Wir sind je nach Rechnung und Lesart nur 10% oder 50% wir selber. Die andere Hälfte an der Zahl sind diese Mikroorganismen, die ganz wesentlichen das Wohlergehen des Trägerorganismus uns Menschen eben bestimmt. In allen Organsystemen, also psychisch, körperlich, also Herz-Kreislauf, Darm, Immunsystem, hängt sehr viel davon ab. Nicht alles, aber sehr vieles. Und dieses Mikrobiom will richtig ernährt werden. Und es will nicht geschädigt werden. Und das sind halt sehr sensible Organismen teilweise. Und wir haben uns eben eine sehr chemisch dominierte Umwelt generiert im Rahmen unseres Fortschritts. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind die Lebensmittel, nicht? Weil die stecken wir ja in den Körper hinein.
Du sprichst dir da auch mehrmals eigentlich für Bio-Lebensmittel aus. Warum eigentlich?
Warum spreche ich mich für Bio-Lebensmittel aus? Das klingt, wie wenn das sozusagen was Besonderes wäre. Es ist eigentlich das ursprüngliche Normal gewesen. Ja? Also die verschiedenen Lebensmittel pflanzlicher Natur wachsen. Ja? Und wenn es nicht die Pflanzen sind, dann die Tiere, die die Pflanzen gegessen haben und deren Produkte. Die waren ja Jahrtausende lang unbelastet. Wir dürfen nicht vergessen, es hat einmal Zeit gegeben, da konnte man fast aus jedem Gewässer fließend oder stehend trinken, ohne krank zu werden. Das ist ja mittlerweile, kann man nicht überall trinken. Und dieser Fortschritt, im Zuge der grünen Revolution, vor allem alles so irgendwie im Laufe des letzten Jahrhunderts, dass man halt effizienter mehr auf einer Fläche an einer Sorte anbauen kann, das ging halt nur mit der Chemie. Und das ist also sozusagen finanziell und kommerziell betrachtet ein Riesenfortschritt, aber es ist halt, in vielen Fällen sind diese Substanzen für den Körper schädlich und speziell auch fürs Mikrobiom.
Wenn wir jetzt über diese Substanzen sprechen, das sind dann wahrscheinlich chemisch-synthetische Pestizide zum Beispiel, Herbizide vielleicht auch, und die sind bei Bio zum Beispiel verboten. Natürlich kommen andere Pflanzenschutzmittel schon zum Einsatz, die sind dann natürlichen Ursprungs, beispielsweise haben wir das Thema Kupfer. Und auch bei den Zusatzstoffen ist es bei Bio so, dass die da stark eingeschränkt sind. Also da sind ungefähr ein Fünftel nur dieser Zusatzstoffe, die im konventionellen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, erlaubt sind, auch in Bio-Lebensmitteln, dürfen da eingesetzt werden. Da gibt es eine Positivliste, wo man das genau nachschauen kann. Bio-Lebensmittel gibt es allerdings auch schon in stark verarbeiteter Form im Supermarkt. Also wie würdest du vielleicht da sagen, welche Lebensmittel sollten wir eigentlich in unserer Ernährung jetzt unabhängig von der Art der Herstellung verwenden?
Also das ist ganz, ganz wichtig, weil Bio ist zwar die richtige Richtung, am liebsten ohne irgendwelche Zusatzstoffe und Betriebsmittel. Und du hast da gesagt, aus der Natur stammend, aus der Natur stammt viel. Das Erdöl stammt aus der Natur, radioaktive Isotope stammen aus der Natur, auch Schwermetalle wie Arsen, mit dem man jemanden vergiften kann, stammen aus der Natur. Also das ist noch nicht alles. Und bei Bio ist es ähnlich zu sehen. Also wenn ich jetzt jeden Tag nur Biofleisch esse, dann esse ich einfach zu viel Fleisch, egal ob es Bio ist oder nicht. Und wenn ich jeden Tag 2 Liter Bio-Wein trinke oder 1 Kilo Bio-Zucker esse, dann ist es auch nicht gesund. Also Bio ist zwar sozusagen im Anbau und in der Unbelastetheit der Lebensmittel der richtige Weg, aber ich muss mir trotzdem eben schauen, was esse ich. Und du hast jetzt erst nach den Ernährungsformen gefragt und das ist ein Thema, das die Menschen unheimlich erregt, ja, welche Ernährung die richtige ist, ob vegan oder nicht, ob Low Carb oder High Carb und alle diese Dinge, über die hat man sich vor 100 Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht. Sondern man hat das gegessen, was saisonal verfügbar war, regional verfügbar war. Das war in der Regel weitgehend unbelastet, mit einigen Ausnahmen, also mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Und wir wissen jetzt einfach, dass unser Darmmikrobiom eine Vielfalt schätzt. Eine Vielfalt, und da gibt es dann eigentlich keine Verbote mehr. Denn wenn eine Vielfalt an Lebensmitteln in den Darm kommt, dann nimmt kein einziges überhand. Ja? Sondern es ist einfach, der Körper nimmt sich das, was er braucht. Es geht ja nicht nur ums Mikrobiom, es geht auch um Mikronährstoffe allgemein. Und du hast zuerst die Betriebsmittel angesprochen, dass eben sehr viel weniger im Biolandbau zugelassen ist. Und das Interessante ist, es ist keines dabei, von dem wir wissen, dass es hormonaktiv ist. Ja? Also ein sogenannter endokriner Disruptor. Das ist Gott sei Dank keines davon im Biolandbau.
würde da vielleicht, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Landwirtschaft gesprochen und über Lebensmittel, vielleicht gehen wir einen Schritt weiter noch zurück. In deinem Buch hast du eine ganz schöne Aussage, die ich gern aufgreifen würde, nämlich ohne gesunden Darm leben wir nicht gesund und ohne gesundes Bodenmikrobiom leben unsere Pflanzen nicht gesund. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, wir haben uns jetzt nur sozusagen entweder über die Landwirtschaft oder über den Menschen unterhalten und man muss sozusagen immer ein paar Schritte zurückgehen und eine systemische Sicht auf das Leben haben. Und man muss sich immer die Frage stellen, woher kommen denn die bakterielle und Mikroorganismenvielfalt in unserem Darm? Das kann nur aus der Umwelt kommen und da muss man sich und die gelangen natürlich über die Ernährung und über das, was wir über den Mund aufnehmen, in unseren Körper. Und das größte Reservoir, das größte Vorkommen auf der Welt, nicht, ist der Boden, allen voran. Boden und die Vegetation. Und jetzt finden die Wissenschaftler immer mehr Vielfalt, nicht? Bakterielle. Es vergeht ja kein Tag, wo man nicht irgendeine Bodenprobe genetisch analysiert und drauf kommt, dass da sind wieder neue Bakterienarten drinnen. Und deswegen ist eben auch eine intakte Umwelt so wichtig, denn wenn auf einem Acker zum Beispiel Resistenzen entstehen oder aktiviert werden in einem Bakterium, dann ist es ja von dort kein langer Weg für einen Mikroorganismus in unseren Körper reinzugelangen. Ja. Das heißt, wurscht, wo wir den Schaden anrichten, es kommt früher oder später auf uns zurück.
Und ein gesundes Bodenleben fördern ist ja sicher ein wichtiger Bestandteil der Biolandwirtschaft. Also es gibt da schon Maßnahmen natürlich, die ewig angewandt werden, wie die Fruchtfolge, dass man mal schaut, dass man Starkzehrer und Schwachzehrer abwechselt, dass man unterschiedliche Wurzeln, unterschiedliche Auflockerungen vom Boden versucht, dass man Gründüngung einbringt und den Boden so ernährt, schaut, dass man Humus aufbaut. Das zieht jetzt auch in die andere, also man spricht dann oft von integrierter Landwirtschaft auch, das zieht in mehrere Bereiche ein. Ist dieser gesunde Boden eigentlich ein Gut, auf das wir mehr schauen sollten?
Also vielleicht mit einem Satz, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, hat das Bodenmikrobiom als Game Changer bezeichnet, für die Landwirtschaft sowohl als auch für die Ernährung. Denn natürlich wollen wir dafür sorgen, es ist eigentlich das Um und Auf, wir wissen, dass Pflanzengesundheit zu einem sehr, sehr großen Teil von der Bodengesundheit, von lebendigen Böden abhängt, weil das Mikrobiom des Bodens an den Wurzeln der Pflanzen dieselben Funktionen hat wie das in unserem Darm. Es fördert eben Immunität und Gesundheit und Nährstoffversorgung und deswegen sollte die Landwirtschaft eigentlich sich auf das Bodenleben konzentrieren. Wenn man das tut, wenn man die Böden in Ordnung bringt, dann wird man auch sehr wenig externe Inputs brauchen. Und auch in der Bodenbearbeitung muss man halt überlegen, da unten leben auf verschiedenen Etagen, in verschiedenen Nischen unheimlich viele Organismen, nicht nur Mikroorganismen, andere Lebensformen auch. Und deswegen sollte man den Boden so wenig wenden wie möglich. Deswegen sollte der Boden ganzjährig durchwurzelt sein. Er sollte immer bedeckt sein. Er mag keine hohen Temperaturen. Das Bodenleben will keine. Und das wird immer schwieriger natürlich, wenn es mal heiß und dürr wird. Aber dem Bodenleben gehört 100% Aufmerksamkeit, denn von dem hängen wir ab. Ohne lebendige Böden keinen Menschen.
Das sind ja eigentlich Sachen, also im Mittelalter hat das schon angefangen mit der Dreifelderwirtschaft eigentlich. Wir waren schon mal näher dran, dann hat es eine starke Intensivierung in der Landwirtschaft gegeben. Liegt es vielleicht einfach daran, dass wir als Menschen nur in unserer Lebenszeit vielleicht denken und nicht weiterschauen und das doch ein sehr langsamer, langwieriger Prozess ist? Also man kann sehr lange eigentlich den Boden nutzen, den Humusgehalt verringern, ohne dass man es grob merkt?
Also das ist sicher so, nicht, dass jeder nur sozusagen eigentlich sehr geringe Lebensspanne sieht und auch da wahrscheinlich nur einen Teil so richtig aufmerksam ist. Je älter man wird, je mehr überblickt man dann rückwirkend eine Zeitspanne, wo man sagt, hat sich doch einiges geändert. Aber tatsächlich ist diese sogenannte grüne Revolution, diese extreme Intensivierung der Landwirtschaft erst seit ungefähr 2 bis 3 menschlichen Generationen im Gange. Und wir haben in der Zeit eigentlich die größten Humusreserven abgebaut und auch die meisten Schwermetalle im Boden deponiert. Und ja, es ist unsere Sichtweise auf sehr kurze Zeiträume. Aber wenn man sich überlegt, dass es nur 2 Generationen waren, ja, in denen wir mehr zerstört haben, als eigentlich die gesamte Menschheit davor, die ganze hunderttausende Jahre Menschheit. Oder sagen wir zumindest 10.000 Jahre Ackerbau. Und da sind wir in Österreich eh noch gut dran. Also es gibt ja da weltweit noch ganz andere Situationen, wo einfach Mais auf Mais auf Mais auf Mais angebaut wird und wo einfach alles egal ist und wo man halt der Natur nur mehr Herr wird durch synthetischen Input der übelsten Sorte, sage ich mal.
Ein Begriff, den du da auch immer einbringst, ist so das Gießkannenprinzip, dass wir in unserer Landwirtschaft und nicht nur in der Landwirtschaft, sondern überall einfach mehr ist besser vielleicht anwenden. Mittlerweile hat sich das auch schon geändert. Bei der Düngung haben wir zum Beispiel sehr strenge Vorgaben. Jetzt in der gesamten Landwirtschaft, würde man sagen, in Österreich auf jeden Fall. Ist das auch so eine Ursache, dass wir vielleicht einfach im Voraus Sachen ausbringen und denken, das wird alles beheben?
Also die Landwirtschaft an sich halte ich mittlerweile für eine der komplexesten und schwierigsten Angelegenheiten überhaupt. Sie ist extrem regional. Ja. Es sind also alle Böden sind unterschiedlich, ja, und die Ausgangslage von den verschiedenen Betrieben sind ganz unterschiedlich. Und deswegen muss man eben schauen, was regional benötigt wird. Dieses wie es auch in vielen Schulen gelehrt wird oder wie es halt sozusagen gängig ist, dass man halt nach dem Schema F das überall drüber stülpt, das funktioniert nicht. Ja. Und was war nochmal die Frage, entschuldige,
das Gießkannenprinzip.
Das Gießkannenprinzip, ja. Also das ist wie mit Medikamenten. Nicht? Schlussendlich sind ja der synthetische Input der Landwirtschaft ist ein bisschen ähnlich wie Medikamente. Sie dienen hauptsächlich zur Symptomenbekämpfung, aber verhindern das Übel nicht an der Wurzel. Das ist das Zentrale. Ja. Und also man muss schon ganz schön viel wissen und ganz schön viel Erfahrung und Weisheit und so mitbringen, dass man den Boden richtig bestellt. Das ist nicht einfach nur Dreck mit Haltefunktion, wo man irgendwelche Sachen draufwirft und dann wächst etwas, sondern den Boden richtig zu behandeln und die richtigen Kulturen anzubauen und damit auch noch einen guten Profit zu machen, das ist gar nicht so einfach.
Das heißt, es ist einfach sehr viel Wissen notwendig. Wir haben da auch eine spannende Podcast-Folge für alle, die mehr zum Thema Boden erfahren wollen, mit Wilfried Hartl. Und die Folge heißt, im Bioboden geht die Party ab. Und vielleicht auch eine Frage jetzt noch. Wir sind jetzt so in einer Tendenz drinnen gewesen, dass wir so gesagt haben, früher war alles besser, kommt mir ein bisschen vor. Ist das jetzt wirklich so oder ist das auch ein sehr verklärter Blick?
Nein, also das darf man auf keinen Fall jetzt sagen, dass früher alles besser war. Ja. Es hat früher ein paar Dinge gegeben, die besser waren und es gibt heute unheimlich viel Wissen, wie wir es heute besser machen könnten. Und ich glaube, da in der Mitte trifft sich's irgendwo. Ja. Also es tut gut, die alten Bodenpioniere und deren Schriften zu lesen und sich auch über früher Gedanken zu machen, was alles, das betrifft nicht nur die Landwirtschaft, ganz gut und zum Teil auch besser war, aber wir haben durchaus auch Erkenntnisse, wie wir die Zukunft gestalten können. Und das ist nicht ein simples Weitermachen wie bisher.
Das waren jetzt sehr schöne Worte, finde ich, dass sie uns auch Richtung Zukunft wieder ein bisschen gebracht haben. Ich würde dann auch schon zu den persönlichen Fragen übergehen, die wir am Schluss vor jeder Podcast-Folge haben. Nämlich als erstes würde ich gern von dir wissen, du gärtnerst ja, glaube ich, selbst gerne, oder?
Ja.
Was baust du so in deinen Garten an und warum?
Also warum? Weil ich die Vielfalt liebe. Fangen wir bei hinten rum an. Ich probiere fast alles aus und wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo immer mehr alte Sorten jetzt wieder auf den Markt kommen und das einfach immer mehr präsent ist. Ich probiere gerne aus, habe auch viele Rückschläge. Was baue ich alles an? Ich würde sagen, einfach alles, was mir in die Hände kommt. Ja. Manches ist schwieriger, manches ist einfacher und es ist immer zu viel. Also es wird alles dann verschenkt, weil es ist einfach, so viel braucht man gar nicht, ja.
Ja, wenn du das ansprichst, also natürlich das Gärtnern im eigenen Garten ist sicher ein super Weg. Wir haben schon über den Supermarkt geredet, der zwar sehr große Produktvielfalt hat, aber auch oft eine sehr einheitliche. Also wenn man wahrscheinlich zu früher vergleicht, dann bekommt man genau eine Gurkensorte oder zwei Gurkensorten im Supermarkt. Da gibt es eben dann die Möglichkeit, dass man selber Lebensmittel anbaut oder auch auf Bauernmärkten findet man oft dann auch noch alte Sorten, die sich vielleicht für den Supermarkt nicht eignen würden. Aber bei dann im direkten Vertrieb super funktionieren.
Also ich meine, Das ist ein Thema, das natürlich auch mit der Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit zu tun hat. Und Garteln, hast du gesagt, oder Gärtnern, man kann das ja aus verschiedenen Gründen tun. Die meisten Leute machen es so als Freizeiterholungsgarteln. Nicht? Das sind ein paar Salatköpfe und so ein bisschen herumwühlen in der Erde, was ja unheimlich zu begrüßen ist. Ja? Das andere ist dann der Selbstversorgergarten, dass man halt versucht, für sich und seine Familie so für eine Vielfalt über das ganze Jahr im Übrigen, nicht nur im Sommer, anzubauen. Und was mich in den letzten Jahren sehr stark interessiert hat, und da habe ich auch sehr stark selbst damit experimentiert, und zwar dieses biointensive Marktgarten. Konzept. Ja. Also das heißt also nicht jetzt nur ein bisschen herumgarteln, sondern versuchen extrem effizient durch ein komplexes Anbausystem eine regelmäßige Vielfalt zu produzieren. Und da sieht man, was auf kleinen Flächen überhaupt möglich ist. Es ist also unglaublich, was man da an gesunden Lebensmitteln herausholen kann und gleichzeitig die Bodenqualität verbessern kann und für die Ernährungssicherheit sorgt. Wo man das dann kauft, meistens nicht im Supermarkt, sondern halt auf Regional- und Wochenmärkten oder halt über so Kisterl und soziale Landwirtschaft.
Genau. Und vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also die Biobetriebe, die direkt vermarkten in der Umgebung, findet man zum Beispiel unter anderem auf www.biomap.at. Da könnt ihr auf Quellen von Bio-Lebensmitteln in der näheren Umgebung schauen. Dann kommen wir vielleicht auch gleich zu meiner nächsten Frage. Also wir haben schon geredet, so möglichst unverarbeitete Produkte selbst wieder kochen. Hast du vielleicht einen Tipp? Wir alle leben jetzt nicht in einer Welt, wo wir unbedingt dem Essen oder der Lebensmittelverarbeitung vielleicht so viel Zeit schenken, wie es früher der Fall war, sondern wir sind alle in einem stressigen Arbeitsalltag. Wie kann man da schauen, dass man versucht, sich gesund zu ernähren? Gibt es irgendwelche Tipps von dir?
Ja, dann möchte ich dort ansetzen, was ich vorher gesagt habe. Wir sollten keine Symptome behandeln, sondern vielleicht die Ursachen und diesen stressigen Arbeitsalltag hinterfragen, denn das müsste nicht zwingend sein. Ich spendiere gern meine Zeit, mich mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Es ist jetzt also ganz, ohne jetzt irgendein Gesundheitsapostel zu sein, sondern wenn ich mich mit dem Anbau, mit der Ernte, mit der Verarbeitung beschäftige und dann natürlich mit dem Essen, das unbedingt genussvoll sein sollte und unbedingt in einem sozialen Umfeld erfolgen sollte, dann sprechen wir von Kultur. Ja? Und in vielen Ländern, wo die Menschen durchaus älter werden, und dann da ist das eben ein großes Thema, wenn man vor allem die mediterranen Länder nimmt. Ja, da ist Essen viel mehr kulturell eingeprägt, eingebettet, als dass man sagt, es ist ein stressiger Alltag, ich muss mir schnell irgendwas reinziehen. Also wir müssen den lebenserhaltenden Maßnahmen, und das ist nur einmal Essen, nämlich zu einem ganz beträchtlichen Teil, mehr Zeit wieder einräumen. Dieses Convenience Products und schnell, man muss wieder kochen lernen, man muss sich mit den Produkten auseinandersetzen. Das passiert tendenziell noch zu wenig. Es sind zwar immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen, aber wir müssen wieder zurück zu dieser Esskultur. Und die ist regional und saisonal und ist unheimlich bereichernd, ja, sinnlich.
Das war schon ein sehr schöner Gedanke, den du da aufgreifst. Gibt es vielleicht zusätzlich noch was du als letzten Gedankenanstoß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben magst?
So allgemeingültig wie möglich. Ja, einfach das Narrativ eines Normals und Konventionells, das ist eben so und es muss so sein, einfach öfters hinterfragen und einmal innehalten und darüber nachdenken, muss es wirklich so sein und geht es nicht überhaupt ganz anders? Das ist etwas, was sehr erhebend sein kann, die Einsichten, die daraus entstehen.
Ja, danke, dass du uns heute so einen kritischen Blick vielleicht auch und das Selbsthinterfragen mitgeben hast, Martin. Danke, dass du heute bei uns da warst.
Danke für die Einladung.
Und jetzt kommen wir auch schon zum Infos zu den nächsten Folgen. Nicht vergessen, unseren Podcast Let's Talk About Bio gibt es immer am 15. des jeweiligen Monats. Danke und bis zum nächsten Mal.